oh Gott, jetzt nochmal outen. Als hochbegabt, als bipolar mache ich das. Mich reizt diese Intensität auch. Ich bin da doch klarer geworden und sicherer.
Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht.
Wahre Geschichten, anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und Katja.
Hallihallo, ihr lieben Zuhörerinnen da draußen und auch hier in unserem digitalen Raum. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Bettina, die du heute unsere Gästin bist.
Grüß dich. Hallo.
Hallo. Ja, und liebe Katja an meiner Seite, schön, dass du auch da bist.
Ja, hier hallo. Bist.
Ja, und diesmal ist es so, dass wir uns auch hier in diesem Raum nicht sehen. Und es ist mal eine ganz neue Erfahrung, wie ich finde. Das heißt, alle Sinne sind geschärft auf das Hören und das Spüren hinein mit allen Sinnen. Und ich freue mich, Bettina, dass du hier jetzt ja, einen Beitrag mit uns teilst, deinen Beitrag zum Thema oder zu den Themen Hochbegabung und bipolare Störung. Und ja, das ist vielleicht schon mal allein, das ist schon mal sehr, sehr spannend. Und da bin ich sicher, wirst du uns mit deiner beschwingten Art uns ganz sicher jetzt vieles Spannendes mit uns teilen, auch eben aus eigener Erfahrung. Danke, dass du das machst und dass du den Mut hast, hier das zu teilen aus erster Hand.
Ja, gerne.
Ja, und Bettina, ich habe gleich die erste Frage an dich, nämlich, warum bist du denn hier? Warum bist du hier in unserem Podcast? Darüber spricht Frau nicht.
Naja, das hat natürlich mit dir zu tun, denn du warst diejenige, die mich beim Bergwaldprojekt, an dem wir beide auf Hiddensee teilgenommen haben, dieses Jahr angesprochen hast und mir erzählt hast von eurem Projekt. Und ich fand das sehr spannend. Ich habe dann auch mal reingehört in ein paar Folgen. Und das war ja von eurer Seite ziemlich offen, worüber ich da sprechen möchte. Und sehr schnell hat sich bei mir diese Idee ergeben, Mensch, ich kann doch über was sprechen, was mich gerade sehr beschäftigt. Das heißt, es kam irgendwie zu einem guten Moment, weil ich tatsächlich bei mir diese Schnittstelle, über die ich sprechen möchte, der Hochbegabung und der bipolaren Störung, eigentlich erst vor kurzem so bewusst wurde. Also ich begonnen habe, diese zwei Dinge zusammenzudenken. Und das habe ich früher nicht gemacht. Und da das für mich sehr spannend ist, dachte ich, vielleicht ist es ja auch für euch spannend und vielleicht ist es spannend, sowas zu teilen.
Auf jeden Fall, finde ich.
Und jetzt muss ich gleich mal fragen, liebe Bettina, bist du denn von beiden betroffen? Also sowohl von einer bipolaren Störung als auch von einer Hochbegabung? Ja, oder interessierst du dich einfach nur für das Thema?
Nee, tatsächlich spreche ich als Insiderin. Okay. Das sind ja zwei Stränge, die nicht zusammenkommen müssen. Die, wie ich aber in einem Zeitungsartikel erfahren habe, öfter zusammenkommen, als man denkt. Also es gab eine breit angelegte Studie in Großbritannien, in der einfach Schulabschlüsse und Krankenakten von sehr vielen Menschen verglichen wurden. Und darüber wurde festgestellt, dass das Risiko für Hochbegabte an einer bipolaren Störung zu erkranken 4-mal so hoch ist, wie das der Vergleichsgruppe, also der Normalbevölkerung, sage ich jetzt. Und je spezifischer die Hochbegabung ist, also je künstlerischer, je literarischer, je musikalischer, desto höher das Risiko. Und das trifft halt für mich alles zu. Also ich bin gelernte Dramaturgin, komme vom Theater, habe als Künstlerin gearbeitet, bin sehr musikalisch. Das heißt, ich war irgendwie so die perfekte Person für diese Schnittstelle. Mir war aber nicht bewusst, dass diese zwei Dinge, die zu meinem Leben gehören, auf eine Art miteinander interagieren.
Mhm. Und war dir denn bewusst, dass diese zwei Felder, nenne ich sie jetzt mal, in deinem Leben sind schon? Also diese Erkenntnis hattest du schon vorher?
Genau, und zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Ja.
Also eigentlich war das mit der Hochbegabung klar, als ich in die Schule kam mit 6 Jahren. Da wurde auch irgend so ein Test gemacht und ich habe auch gemerkt, wie leicht ich mich tat. Und dann spätestens im Gymnasium war es eigentlich auch für alle anderen klar. Ich wurde jetzt nicht, ich wurde schon auf eine Art gefördert, aber ich wurde jetzt nicht, ich habe keine Klasse übersprungen oder so. Aber ich hatte einfach immer die besten Noten und meine Mitschüler und Mitschülerinnen haben sich komisch verhalten, die Lehrer auch. Also es war eigentlich immer klar, dass ich da irgendwie anders war als die anderen. Ich war nicht die Einzige, also eine gute Freundin von mir ist auch sehr, sehr intelligent und sehr begabt. Aber ich hatte doch so ein bisschen diesen Sonderstatus.
Ja, und du hast gerade gesagt, die haben sich komisch verhalten, Lehrer und Schüler, im Sinne von, dass deren Reaktion auf dein Hochbegabtsein?
Genau, also ich kann eine Episode erzählen von einer Mitschülerin, die ich eigentlich sehr mochte und die andere für sehr naiv hielten. Nila hieß sie mit Vornamen. Und die kam einmal bei einer Klassenfahrt auf mich zu. Wir standen irgendwie am Straßenrand, wir waren mit einem Bus unterwegs und ich hab Wasser getrunken. Und dann kam sie auf mich zu und meinte, du trinkst ja, ich habe dich noch nie trinken sehen. Und dann meinte Heidi, die neben mir stand, die gute Freundin, die auch sehr intelligent war, ja, und stell dir vor, manchmal isst sie auch. Und das war so dieser Moment. Also ich hatte meine Gang, meine Theatergang, die mich verteidigt hat, die mich akzeptiert hat, wie ich war. Und ich hatte die anderen, die mich wahrscheinlich nicht irgendwie als Mitschülerin wahrgenommen haben, sondern als irgendwas Exotisches.
Ja. Als Alien. Bettina, hast du denn Leidensdruck gehabt als Kind? Also hast du da drunter gelitten oder hast du dich einfach nur anders oder komisch gefühlt? Wie war denn das für dich?
Ja, also der Leidensdruck kam später auf dem Gymnasium. Also deswegen nicht so sehr als Kind, sondern als Jugendliche. Als mir auch bewusster wurde, dass eben die Reaktion der anderen Menschen, also dass ich besondere Reaktionen hervorrufe. Und das war mir ja peinlich. Also ich wollte ja auch nicht so auffallen. Ich habe mich da nicht drin gesonnt, sondern ich habe eigentlich immer versucht, mich möglichst unauffällig zu verhalten, um eben nicht ständig in Scheinwerferlicht zu treten. Und ich hatte eine sehr schwierige Geschichte. Also ich habe ja von den Lehrern und Lehrerinnen auch gesprochen. Also da gab es einen Mathelehrer, der hat Frauen gehasst und Mädchen und also war wirklich ein schlechter Pädagoge, aber fachlich sehr interessiert. Und der hat mir dann immer, da war ich in der 9. oder 10. Klasse, die Abi-Aufgaben gegeben und ich habe die halt gerechnet. Und das war so seine Art der Förderung. Aber es war natürlich was ich jetzt auch mit niemandem teilen konnte. Das habe ich dann immer heimlich und allein gemacht. Und das war halt auch was mich dann wieder irgendwie von dem Klassenleben isoliert hat. Und also eine Sache, die sehr schmerzhaft war, ich habe mich mit 16 in eine junge Lehrerin verliebt. Mir war das aber nicht so klar. Ich war zu der Zeit mit meinem Freund zusammen. Ich hätte es nie so in die Worte fassen können. Aber es gab diese starke Anziehung. Und das Problem war, dass sie sich meiner Intelligenz oder meinem Intellekt angezogen fühlte. Und deswegen mir eben dann auch so besondere Aufgaben gab. Und die erste Aufgabe war, Liebesgedichte zu übersetzen für sie. Lateinische, sie war Lateinlehrerin. Nämlich die Ode an Lesbia von Catull. Mhm. Und das war für mich natürlich total verwirrend.
Ja.
Und es ging dann auch so weiter, als ich 18 wurde. Also wir haben ja Theater gespielt in der Schule und außerhalb haben wir Frühlingserwachen gespielt, dieses skandalöse Stück von Frank Wedekind, schon 100 Jahre alt und immer noch skandalös. Und danach habe ich von ihr eine Karte gefunden, keine Ahnung, wie sie die zu mir geschmuggelt hatte. Also es ist ja auch obskur, diese diese Schulwelt, wo man sich dann irgendwie kreuzt in den Gängen und vor dem Lehrerzimmer und irgendwelche Nachrichten bekommt. Also eigentlich wie in so einem Film. Und da stand dann, auf der Karte stand dann, La imaginación es la única realidad, wollen wir uns treffen. Mhm. Also wie ein Date. Naja, und dann bin ich hingegangen zu dem Date und dann kam ich mir vor wie so ein Insekt. Also sie hat mir dann so Fragen gestellt, aber es war alles irgendwie so kühl und analytisch. Und ich habe gemerkt, da stimmt was nicht. Ich will was anderes von ihr als sie von mir, das geht nicht zusammen. Aber trotzdem hatten wir weiterhin Kontakt. Wir haben uns auch Briefe geschrieben und das ging sehr lange. Und das hat mich nachhaltig verstört. Also es hat mich verstört, dass es einen Menschen gab. Erstmal, sie war Lehrerin und sie müsste bemerkt haben, was sie in mir auslöst und konnte es trotzdem nicht lassen, irgendwie ihre intellektuelle Neugier zu befriedigen. Also ich bin auch in einer Schulpause zu ihr hingegangen und habe ihr gesagt, ich habe von ihnen geträumt. Also ich meine, offensichtlich geht es ja irgendwie nicht mehr, aber sie hat, sie war so, weiß nicht, also sie war so angezogen, das hat sie auch zugegeben in einem Brief, von diesen intellektuellen Fähigkeiten, dass sie einfach alles andere, was da passierte, verdrängt hat oder nicht sehen wollte oder nicht sehen konnte. Und das hat mich eigentlich dazu bewogen, meine Hochbegabung zu verstecken. Weil ich mir dachte, wenn ich so krasse Reaktionen hervorrufe, bei Gleichaltrigen oder bei Erwachsenen, das war mir nicht geheuer und das konnte ich auch mit niemandem zu der Zeit teilen. Also das konnte ich nur mit meinem Freund teilen, mit dem ich ja weiterhin zusammen war. Deswegen ist für mich der Bereich Hochbegabung fast problematischer als die bipolare Störung. Das klingt komisch, aber es war einfach für mich so unsagbar, was in der Zeit passiert ist. Und es hat mich auch niemand da verstanden und ich habe mich auch nicht getraut, über diese Dinge zu sprechen.
Also Bettina, ich kann das jetzt gerade richtig ja viel deutlicher nachspüren, wie so ein Verstecken, worauf das beruht, ja, also bezüglich deiner Hochbegabung, also mit der Geschichte auch nochmal, das ist richtig jetzt angekommen bei mir. Und wie würdest du denn sagen, mit der Hochbegabung, was daran, also hat dich denn verstört oder wie ist es dann weitergegangen in deinem weiteren Leben in Bezug auf die Hochbegabung? Mhm. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, also ich bin nach dem Studium aus München weggegangen. Also ich habe in München studiert, Dramaturgie, Komparatistik und europäische Ethnologie. Das ist immer so eine lustige Kombi, weil es viele Menschen gibt, die sich unter nichts davon was vorstellen können. Also tatsächlich eben Theater, Literatur und in München hieß das dann noch Volkskunde, europäische Kulturen. Und es gab mehrere Gründe, warum ich aus der Stadt weggegangen bin. Und einen Effekt, den das hatte, dass ich 2 Jahre lang in Europa unterwegs war, auf der Alp gearbeitet habe, in der Schweiz, bei Theaterfestivals, in verschiedenen Städten gelebt hat, war, dass ich da einfach ein Nobody war. Also niemand kannte meine Biografie, niemand wusste von meinem bisherigen Leben. Die Leute haben mich einfach so kennengelernt, wie ich in dem Moment war. Und das war für mich eine große Befreiung. Denn da konnte ich dann auch intelligent sein, warum nicht? Es hatte niemand so diese vorformatierte Vorstellung, ja, du hast mit 1-0 abgeschlossen, immer, du musst jetzt promovieren, du musst jetzt dies und das aus deinem Leben machen. Genau, also das war der erste Schritt, so ein bisschen frei zu kommen aus dieser Laufbahn, die sich da so abzeichnete in München. Und dann gab es immer wieder Begegnungen. Ich meine, ich bin ja auch neugierig, ich bin dann auch zu Konferenzen gegangen. Ich habe als bildende Künstlerin gearbeitet, also ich war ja in Kontakt mit Theorie, mit Literatur. Und es gab Menschen, die so tickten wie ich. Und wir haben uns ziemlich schnell erkannt und gut unterhalten. Aber es gab auch Menschen, die wieder aufsprangen auf diesen Wunsch, aus mir dieses Rennpferd zu machen. Also ich habe versucht zu promovieren über ein Thema, das sehr assoziativ war zu der Zeit, also das ich auch noch nicht so greifen konnte. Und ich hatte einen Betreuer, also es war ein Goldsmiths in London und mein Betreuer war lustigerweise Deutscher und wir haben immer nur Englisch gesprochen. Edgar. Und Edgar war auch so ein intellektueller, hochintelligenter Mensch. Wir haben uns sofort verstanden, aber ich habe auch kapiert, okay, der versucht jetzt gerade so das meiste aus mir rauszutriezen, intellektuell. Der brauchte natürlich auch ein Rennpferd, denn jeder Dozent hat seine Pferde im Stall und wer die besten hat, gewinnt das Rennen im Institut. Also das war auch so ein bisschen klar. So man wow. tritt dann unter einem Team an und das hat mir nicht gefallen, diese Institutspolitik. Und was dann passiert ist, war, ich habe mich in die Erschöpfung gedacht. Also ich habe immer mehr versucht, noch immer mehr zu leisten. Das lag nicht nur an Edgar, sondern auch an mir selber, dass ich einfach versucht habe, sehr komplexe Themen zu erfassen, dann auf Englisch zu beschreiben. Gleichzeitig hatten wir noch unsere künstlerische Praxis. Naja, und das war dann der Grund für einen Zusammenbruch, den ich hatte und für eine Depression, die mich dann in Berlin in die Klinik gebracht hat, in die Psychiatrie. Mhm. Und das ist sozusagen der Beginn, also wie komme ich zu der Diagnose bipolare Störung?
Mhm. Ja.
Ja, wie ging es denn dann weiter? Ich hätte eigentlich noch eine andere Frage, aber ich warte trotzdem mal ein bisschen, bis es besser passt, weil sonst weiß ich das so aus deiner Geschichte raus. Also du kamst dann in die Klinik und dort wurde die Diagnose gestellt oder wie war das?
Genau, das war erstmal ein weiter Weg, denn ich kam in die Klinik mit was, wo ich später verstanden habe, wo ich einen Artikel zu gelesen habe, was Mischzustand heißt. Das heißt, es ist eine Depression, in die sich manische Elemente mischen. Das ist besonders gemein. Also du bist deprimiert, du kannst nicht schlafen, du kannst nicht mehr klar denken, du kannst nichts mehr machen und gleichzeitig bist du total unruhig und assoziativ und versuchst es irgendwie zu erfassen, was da passiert. Und das war einfach eine fatale Mischung, die mir selbst auch sehr viel Angst gemacht hat und die Ärzte und Ärztinnen hilflos gemacht hat. Und ich habe dann verschiedene Diagnosen durchlaufen und war auch zweimal in der Klinik, also einmal auf der offenen Station und dann psychotherapeutische Station, was toll war, was wirklich gut war. Und dann ein Jahr später nochmal auf der psychotherapeutischen Station und erst da kam dann diese Diagnose zustande. Also es war ein längerer Weg. Es war nicht so, dass irgendwie jemand ein Gespräch mit mir geführt hat und dann festgestellt hat, ah, das ist es. Es war tatsächlich ein Prozess von einem Jahr.
Und ich glaube, jetzt passt meine Frage besser. Ich würde mir nämlich gerne mal vorstellen, so als jemand, der das nicht kennt, Hochbegabung, ne? Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie ist denn so dein Alltag? Wie denkst du denn über Dinge? Oder was willst du denn wissen? Oder ne, was treibt dich denn an? Oder weißt du, dass ich mir mal vorstellen kann, was ist denn da in deinem Kopf los und was treibt dich an? Und wie empfindest du vielleicht auch Gespräche mit anderen Menschen oder so?
Ja, gerne. Also wie gesagt, ich kann da ja nur für mich sprechen. Also ich weiß durch den Austausch mit anderen Hochbegabten, dass es schon gemeinsame Themen gibt und vielleicht auch gemeinsame Denkweisen oder so oder gemeinsame Interessen. Aber letztlich ist es ja dann doch sehr individuell, wie eine Person so tickt. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir viele Geschichten ausdenke. Also ich bin ja auch gelernte Dramaturgin, ich liebe das Theater. Also wenn ich in einem Wartezimmer sitze, kann es passieren, dass ich mir, was weiß ich, den Plot für eine Serie ausdenke. Und dann, oder ich lese, zum Beispiel heute saß ich im Wartezimmer und habe gelesen und dann lese ich halt 100 Seiten in einer Stunde. Und oder mehr, je nach Buch. Und ich lese auf Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Französisch, Deutsch. Auch ein bisschen Finnisch, Niederländisch. Das heißt, dieses Sprachliche, also dieses zwischen den Sprachen, mich bewegen, das mache ich auch sehr stark. Jetzt sowieso mit meinen zwei Mitbewohnerinnen, Viktoria und Camilla aus der Ukraine. Also da bewegen uns zwischen Russisch, Deutsch, Englisch und Gesten und müssen dann natürlich auch sehr kreativ sein. Also ich mag dieses Dinge verbinden, mich mit mehreren Themen zu beschäftigen an einem Tag. Also ich kann ja mal über den heutigen Tag sprechen. Ich hatte heute 1,5 Stunden ein Skype-Gespräch mit meiner Übersetzungsmentorin, weil ich als Übersetzerin arbeite und in einem Mentoring-Programm bin. Da ging es um verschiedene Themen. Ich habe unterrichtet, ich habe Camilla Tischtennis beigebracht, war bei der Ärztin im Wartesaal und habe gelesen, bin jetzt bei euch. Also meine Tage sind sehr bunt und das hat damit zu tun, dass ich sehr viele, dass ich mit sehr vielen Impulsen umgehen kann und dass ich das irgendwie auch brauche. Also ich brauche sehr viel Input in so einem Tag.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also bei dir ist das wirklich so, dass du so einen inneren Antrieb hast, dass dir so, sage ich mal, dieses Normale, diese normalen Herausforderungen im Anführungsstrichen wirklich nicht ausreichen, ne? Dass du immer noch nach anderen Verbindungen suchst, dass du noch nach noch mehr Input suchst, um dich noch weiter zu fordern, sozusagen, ja?
Naja, um eine gewisse Lebendigkeit und Intensität zu spüren, weil ich glaube, das ist schon auch eine Strategie. Also da muss ich jetzt wieder zu dem anderen Strang kommen, zu der Bipolarstörung. Denn so eine manische Phase ist im Prinzip das Extrem dessen, was ich im Alltag lebe, nämlich dieses extrem assoziative, euphorische, vielleicht sogar ekstatische, die Vorstellung, die inneren Zusammenhänge des Lebens entdeckt zu haben, 5 Bücher gleichzeitig zu lesen und so. Also das, was Hochbegabte in ihrem Alltag tun und als normal erfinden, wenn du das extrem steigerst, dann landest du bei einer Manie. Und das habe ich selbst eben auch schon erfahren. Also ich hatte eine wirklich ausgewachsene manische Episode und einmal eine sogenannte Hypomanie, wo dein Körper schon so hochfährt mit Dopamin und so und du schon nicht mehr so viel schläfst und euphorisch bist, aber merkst, Moment, da ist jetzt was komisch und dich dann wieder runterregulieren kannst.
Und ich habe Bettina gleich die Frage, also für mich als jetzt Zuhörende ist das dann gar nicht so klar, was ist denn daran jetzt zu viel oder nicht passend genug? Also wenn du Glücksgefühle hast und es vielleicht dir so an sich gut geht. Also was daran oder wo spürst du, was sind Anzeichen dafür, dass das doch in eine Richtung geht, die dir dann am Ende nicht gut tut, die dir schadet, wo das Ganze kippt dann?
Also ich habe aus dieser manischen Phase, die ich hatte, ich habe die ja nicht in Trance erlebt oder so. Also ich war ja voll da, ich habe ja, ich kann mich an Dinge erinnern, ich habe das durchlebt. Und deswegen weiß ich auch, was anders ist, was in mir anders ist als normalerweise. Und ich habe dann für mich so eine Liste gemacht, so mit weichen und harten Kriterien, einfach auch als so Alarmzeichen. Also Menschen, die jetzt unipolar sind, also die nur von einer Depression, nur in Anführungszeichen von einer Depression betroffen sind, haben ja auch so eine Checklist. So, fällt es mir schwerer aufzustehen? Bin ich müde, habe ich keinen Antrieb etc. Und ich habe das für die manische Phase für mich gemacht und da kamen so Kriterien, also ein hartes Kriterium ist wirklich, wenn ich schlecht schlafen kann, wenig schlafe und dann irgendwie ganz munter aus dem Bett springe. Okay. Dann ist was nicht normal. Denn es passiert schon mal, dass ich schlecht schlafe, aber dann bin ich halt einfach müde am Morgen und springe nicht aus dem Bett und denke, oh, jetzt kann ich ja ganz viel machen. Genau. Eine andere Sache ist, es zu übertreiben mit den Herausforderungen. Also zum Beispiel, es gibt ja dieses tolle Spiel Wordle, wo man irgendwie Wörter, 5-buchstabige Wörter finden muss, 6 Versuche hat, also so eine Art Mastermind. Na, und das habe ich halt dann mal schnell in 5 Sprachen gespielt und simultan. Das ist halt auch nicht normal für mich. Also ich habe schon eine Freude, das in verschiedenen Sprachen zu spielen, aber jetzt nicht simultan und nicht in 1-2 Minuten und in 5 Sprachen. Also es ist halt so ein bisschen zu viel des Guten.
Ja. Sogar für dich dann, ja? Okay. Sogar für mich.
Und ein anderes Kriterium, und das ist ein ganz wichtiges Kriterium, ist, wenn ich anfange, Menschen, die ich vor Jahren kannte, also mit denen ich vielleicht vor Jahren vertraut war oder Jahrzehnten, oder die mir gar nicht so nahe stehen, E-Mails zu schreiben, die dann plötzlich diese Vertrautheit wiederherstellen. Also normalerweise würde ich schreiben, liebe so und so, wir haben uns jetzt Ewigkeiten nicht mehr gesehen, wie geht's dir denn, wo bist du? Und ich würde nicht mein halbes Leben erzählen dieser Person, von der ich nicht mal weiß, wo sie jetzt gerade ist und wie es ihr geht. Und das habe ich eben bei dieser Hypomanie, die ich erlebt habe, gemacht. Also ich habe sozusagen 4 Kriterien gerissen an einem Morgen. Also ich habe am Abend Wordle in 5 Sprachen simultan gemacht. Dann bin ich ins Bett gegangen, habe kaum geschlafen, viel geträumt, bin am nächsten Morgen aus dem Bett gesprungen, habe einer Frau, mit der ich mal sehr nahe war, aber das war vor 15 Jahren, eine ewige E-Mail geschrieben, sitze dann im Wartezimmer der Zahnärztin, das ist auch so ein Kriterium, wenn man gern zur Zahnärztin geht, mache ich nämlich normalerweise nicht, habe mich gefreut, oh, ich bin bei der netten Zahnärztin, schaue in meine Mails und lese dann diese E-Mail, die ich geschrieben habe. Und plötzlich kam wie so ein Eimer kaltes Wasser, wurde mir über den Kopf gekippt und ich dachte, shit, ich bin Hypoman. Ich bin in der Hypomanie. Ich mache Dinge, die ich normalerweise nicht mache.
Aha, okay.
Und so, und das war da der Punkt, wo es mir gelungen ist, das dann auch wieder runter zu regulieren und auch anderen Bescheid zu geben und zu sagen, hört mal, ich bin gerade in dieser Situation, mein Körper pumpt mich voll mit Dopamin, unterdrückt das Melatonin, ich kann nachts nicht schlafen, helft mir, mich da wieder runter zu regulieren.
Wie machst du das für dich, dieses Runterregulieren?
Na, es kommt darauf an, wo ich stehe, also wie weit ich in diesem Prozess bin. Also ich meine, Melatonin kann man auch nehmen, rezeptfrei, einfach dem Körper zu helfen. Wenn das gerade selbst, wenn es unterdrückt wird, dass ich einfach besser schlafen kann. Und was immer super funktioniert, ist Kühlschrank putzen. Mhm. Also das habe ich auch in der Manie gemerkt, weil das ist was so Stupides und du musst dich ja trotzdem drauf konzentrieren. Da kannst du nicht die Weltformel finden, wenn du den Kühlschrank putzt. Also ich mache dann wirklich so ganz...
Nicht mal du, nein.
Nicht beim Kühlschrankputzen. Anderen Dingen vielleicht schon, nicht beim Kühlschrankputzen. Genau, also ich mache dann einfach so Sachen, die mich runterbringen. Ich bin mit Menschen zusammen, die Bescheid wissen. Und wie gesagt, es ist nur einmal passiert und es war auch nur ganz kurz, es war auch nur ein Tag. Also es ist nicht so, dass ich ständig zwischen den Zuständen hin und her springe. Und ich glaube, dieses Bild haben viele von der bipolaren Störung. Dass du ständig in der Manie bist oder ständig in der Depression. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Also ich hatte in meinem Leben 2 Depressionen und eine Manie und das war's.
Okay, Bettina, dann würde ich noch mal kurz nachfragen oder zusammenfassen. Das heißt, bipolare Störung heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, 2 Pole, eben bipolar und der eine Pol ist Depression, der andere wäre Manie. Muss das immer so sein, dass es genau diese 2 Pole sind, laut bipolare Störung?
Als Definition? Ja, für das Krankheitsbild der bipolaren Störung, ja.
Okay, genau, weil dann, siehst du, habe ich wieder was dazugelernt. Das ist, war mir noch gar nicht so eindeutig klar, dass es zwischen diesen 2 Zuständen wechselt. Genau.
Genau, und ich denke, das ist bei jedem Menschen anders ausgeprägt, welcher Zustand jetzt das größere Risiko ist. Ich neige eigentlich nicht zu Depressionen, sondern bei mir sind die Depressionen eher eine Reaktion, wenn ich mich verausgabe. So, also bei mir ist es dann eher die Manie, die die Depression triggert, wenn ich dann erschöpft bin und merke, oh Gott, was war hier eigentlich los? Und ich habe ja nichts in meinem Leben gelöst, obwohl ich einen Monat lang dachte, ich hätte jetzt mein Leben gelöst oder so. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei mir die Depression eher eine Reaktion auf die Manie ist und dass ich deswegen aufpassen muss, eben nicht in diese manischen Phasen zu kommen und mich nicht so sehr sorgen muss, dass ich jetzt in der Depression verfalle.
Unglaublich spannend. Also auch das in so einem Kontext eben zu sehen, ja. Und ich würde gerne noch fragen, weil du das ja auch schon angedeutet hast, was können eben Freunde, Angehörige tun, wo du, wenn du ihnen Bescheid gibst, dass es quasi so in Richtung gerade wieder tendiert, was können die Menschen tun für dich oder für denjenigen, den es betrifft?
Na, mir hilft es ja schon mal, es auszusprechen.
Ja.
Anderen gegenüber und zu sagen, das ist jetzt der Zustand, den müssen wir ernst nehmen. Also damit ist schon ein großer Schrecken genommen. Denn das Schwierige ist ja gerade vor einer Diagnose, dass Menschen oft nicht wissen, was mit ihnen passiert. Also als ich in die Klinik kam, hatte ich keine Ahnung, was in mir passiert und mit mir passiert. Und das hat mir große Angst gemacht. Und zu wissen, die Dynamik zu kennen und auch kommunizieren zu können, ist schon mal eine Erleichterung.
Ja.
Und dann hilft es einfach nicht zu viel allein zu sein mit seinen Gedanken. Also weil ich ja ohnehin dazu tendiere, irgendwie tausend Dinge zu machen und zu denken und dann einfach ein konkretes Gegenüber zu haben und zusammen zu kochen oder so. Das ist eine Sache. Dann habe ich natürlich auch Betreuung. Also ich bin ja bei einer Psychiaterin, mit der ich darüber spreche, die mit mir auch schauen kann, braucht es irgendwie Medikamente oder nicht? Wo stehst du? Was können wir tun? Und ich habe auch lange Zeit Therapie gemacht und das hat mir natürlich auch geholfen, genauer zu verstehen, was passiert mit mir. Und meine Ex-Therapeutin, also ich bin seit einem Jahr nicht mehr in Therapie, die hat mir auch angeboten, wenn Notfall ist, melde dich. Und das ist einfach toll, dieses Netzwerk zu haben, also auch von professionellen Begleiterinnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich nicht glaube, dass es die Aufgabe von Freunden oder Partnerinnen ist, das dann aufzufangen, wenn es wirklich akut wird.
Okay. Ja, also ich selbst habe jetzt gerade ganz viele Aha-Momente nochmal und finde es so spannend, das, was du gesagt hast und nochmal da auch die Frage an dich. Also es hat ja eine Weile gedauert, dieser Prozess auch mit Klinikaufenthalten und so weiter, bis die Diagnose gestellt wurde für dich, bipolare Störung. Und so wie es bei mir jetzt ankam, war, dass es für dich sehr irgendwie erleichternd war oder Klarheit geschaffen hat, oder?
Nein, also es war erstmal ein Schock für mich, weil ich ja auch meine Klischees hatte über bipolare Störung. Natürlich, ich dachte aber, das sind ganz problematische Menschen, die beziehungsunfähig sind und ständig zwischen den Extremen sind und so. Also man hat ja auch diese Klischees irgendwie der bipolaren KünstlerInnen, die nur in Extremen leben. Also deswegen konnte ich mich erstmal nicht damit identifizieren, habe den Arzt, der die Diagnose gestellt hat, ziemlich ungläubig angeschaut. Und ich glaube, es war dann im Laufe der Zeit, dass ich einfach verstanden habe, ja, das fasst das sehr gut zusammen, was mit mir passiert. Und ich habe dann auch angefangen, einfach zu lesen und mich zu informieren. Und ich war in einer Selbsthilfegruppe von Bipolaris, einem Selbsthilfeverein. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, erstens zu sehen, die anderen sind ja auch recht normal. Also in diesen Treffen ging alles sehr normal und ruhig vor sich. Und einfach über die Erfahrung austauschen zu können. Also ich würde sagen, es waren tatsächlich andere Betroffene, die mir geholfen haben, auch zu verstehen, was das beinhalten kann, was wir gemeinsam haben, aber auch, dass wir alle letztlich ein relativ normales Leben führen.
Ja.
Ich habe vielleicht noch, also vielleicht ist das auch eine doofe Frage, aber ich stelle die jetzt einfach mal, weil es mich einfach interessiert. Also ich habe so das so rausgehört und das Gefühl, du kannst mich ja auch korrigieren, wenn das nicht stimmt, dass du viel, viel Kopfarbeit leistest, also auch viel sozusagen denkst Und meine Frage ist jetzt, ob du eher alles im Kopf denkst und so weiter oder ob du auch Körpergefühle hast, also auch gut in den Körper gehen kannst oder ob dir das eher schwerer fällt. Also das würde mich jetzt einfach mal interessieren.
Nee, ist eine spannende Frage. Tatsächlich spüre ich meinen Körper sehr und das, was ich beschreibe, sind auch immer körperliche Zustände. Also wenn ich zum Beispiel ein spannendes Buch lese, dann spüre ich, was in meinem Körper passiert. Also es ist nie nur, Denken ist für mich was sehr Physisches, was sehr Affektives. Also es gibt auch andere, die denken sehr kühl oder analytisch. Diese Art zu denken gibt es ja auch, aber für mich ist Denken eigentlich immer was sehr Leidenschaftliches, was auch den ganzen Körper mit einschließt. Und eine Depression nimmt dir ja dieses Körpergefühl. Hm. Also nimmt dir das Gefühl für alles, nimmt dir Emotionen, ja, aber nimmt dir ja auch ein Gefühl für deinen Körper. Hm. Du bewegst dich anders, du hast keine Gespür mehr, keine Orientierung mehr. Also das ist so diese Taubheit, die ich erlebt hatte in der Depression, die ist das Gegenteil zu dem, was in der Manie passiert, wo du wirklich hypersensibel wirst. Für jede Art von Blick, Berührung, aber auch Kontakt mit der Natur. Also du kannst dich letztlich mit allem verbinden. Also ich denke, es gibt Menschen, die zahlen viel Geld für Drogen, um das zu erleben.
Ja, ja.
es ist toll, aber es hat eben einen so hohen Preis, dass ich es nicht wiederholen möchte.
Hm.
Aber deswegen, also ich würde sagen, in meinem Normalzustand bin ich sehr im Körper und reagiert der Körper auch sehr auf das Denken, weil das ja auch einfach, das ist ja auch was Anstrengendes. Also ich meine, unser Gehirn braucht ja auch wahnsinnig viel Energie.
Hm.
Sagt ja nicht umsonst Nervennahrung und so und Gehirnfutter. Hm. Also deswegen ist das bei mir nicht getrennt. Ich denke sehr gern abstrakt. Ich mag auch Philosophie. Also ich liebe es, mich mit Konzepten zu beschäftigen.
Hm.
Aber das heißt nicht, dass das Denken losgelöst wäre von dem Körpergefühl. Und meine Lieblingsphilosophen und Philosophinnen beschäftigen sich tatsächlich mit dem Körper.
Mhm.
Mhm.
Schön. Also es ist, glaube ich, auch für dich die Herausforderung, immer einen gewissen Ausgleich zwischen diesen beiden Polen zu schaffen, ne?
Ja.
Und wie machst du das? Hast du da außer Kühlschrank putzen?
Das sollte ich mal wieder tun, fällt mir gerade ein.
Du kannst auch zu mir kommen, wenn du magst.
Ja, unsere ist gerade zu voll, da ist nichts mit Putzen. Genau, also wie dieser Ausgleich.
Mhm.
Also ich habe es eine Zeit lang mit Atemübungen versucht, weil ich dachte, das ist was, das kann man auch im Bett machen oder wo auch immer. Und da gibt es ja ganz tolle Sachen. Also ich habe eine Zeit lang Yoga gemacht und Atemübungen kennengelernt und war fasziniert.
Mhm.
Aber ich muss sagen, ich bin kein disziplinierter Mensch. Also sowas wie jeden Tag 10 Minuten üben, das funktioniert bei mir überhaupt nicht.
Mhm.
Ehrlich gesagt, schaue ich einfach, dass ich im grünen Bereich bin. Und es kann sein, dass, also mein Leben ist ja gerade sehr aufregend, also wegen meiner 2 Mitbewohnerinnen aus der Ukraine und auch anderen Dingen, also überhaupt ist mein Leben sehr abwechslungsreich, sehr aufregend. Das heißt, es ist auch normal, dass ich irgendwie aufgeregter bin. Also, dass ich, gut, jetzt nicht beim Bergwaldprojekt. Also, wenn man irgendwie, was weiß ich, wie viele Bäume ausgräbt, ich finde, das hat was sehr Erdendes und Ruhiges. Also, vielleicht sind das so die Momente, wo ich runterkomme und sehr ruhig werde. Oder ich habe eine Zeit lang Feldenkreis gemacht. Fand ich ganz toll. Also, oder wenn ich Tischtennis spiele. Ich versuche, so Dinge einzubauen, aber ich muss ehrlich sagen, mich reizt diese Intensität auch.
Ja, das habe ich auch so rausgehört.
Also ich spiele schon so ein bisschen mit dem Feuer, also mit so einem kleinen Feuer. Ich bin vorsichtig, dass es nicht irgendwie zu einem Großbrand wird. Aber ja, also meine Tage sind schon aufregend und ich mag das.
Mhm.
Und wie schön, das darf ja auch sein. Also das finde ich, das ist ja auch was ganz Wertvolles, dass du so intensiv das Leben leben kannst, ja, und wahrnimmst, finde ich.
Ja, und ich glaube, ich habe das angefangen sehr früh als eine Art Reaktion. Also ich muss dazu erzählen, dass meine Mutter sich das Leben genommen hat, als ich 6 Jahre alt war und dass sie höchstwahrscheinlich bipolar war, also unter einer bipolaren Störung litt, so wie ich.
Mhm.
Und ich habe das als Kind natürlich nicht verstanden. Also mir wurde auch nicht gesagt, dass sie sich das Leben genommen hat. Sie hieß, es war ein Unfall. Aber mir hat es natürlich total den Boden unter den Füßen weggezogen und ich habe mich wie taub gefühlt und abgeschnitten vom Leben. Und ich glaube, ich habe damals intuitiv versucht, mein Leben so lebendig und intensiv wie möglich zu gestalten, um wegzulaufen vor dieser drohenden Depression, die da über mir hing. Und das ist mir auch lange Zeit irgendwie gelungen. Aber es hat natürlich, also das, deswegen, also ich glaube, die Intensität, die ich aufgebaut habe in meinem Leben und die ich gewohnt bin, ist auf eine Art auch eine Gegenbewegung zur Depression, die der Tod meiner Mutter auslösen hätte können und die dann schließlich der Tod meiner Oma, die mich aufgezogen hat, die für mich die zweite Mutter war, ausgelöst hat. Mhm. Also das ist meine Erklärung, warum Intensität und Lebendigkeit für mich so wichtig sind. Das waren die Strategie, um zu überleben, um nicht in diese Fühllosigkeit und dieses Abgeschnittensein vom Leben und darin nicht zu versinken.
Mhm. Ja. Danke fürs Teilen, liebe Bettina. Ja, das ist sehr berührend. Und also für mich auch. Und ich hatte jetzt den Gedanken oder das Gefühl auch, dass ja auch so eine Lebendigkeit, die du selber mit initiierst und mit kreierst und mit gestaltest, ja auch so ein Stück weit auch eine Macht hat, ja, die du selber in der Hand hast.
Ganz genau.
Von einer Ohnmacht, die über dich hereinkommt, eben als Kind, ne, oder diesen frühen Erfahrungen, wo du eben abhängig warst von anderen Menschen und damit auch ein Stück weit in deinen Gefühlen und so weiter. Ja.
Ja, und wenn man es schafft, in dem schrecklichsten Schlafvorort Münchens da eine Lebendigkeit reinzubringen, und das habe ich auch durchs Theater gemacht, das ich sehr früh mit Freunden und Freundinnen initiiert habe, also dann schaffst du fast alles. Also ich glaube, es gibt keinen schrecklicheren Ort als diese trostlosen Vororte, in denen nichts passiert und in denen diese Langeweile und diese Leere wie so eine Glocke über der Stadt hängt. Also so habe ich es empfunden. Hatte natürlich auch mit meiner Biografie zu tun, aber ich glaube auch für andere sind diese Orte einfach was, wo du kreativ werden musst, um dich lebendig zu fühlen, um dein Ding zu machen. Und diese Erfahrung habe ich eben mitgenommen, dass ich, egal wo ich bin, egal in welcher Stadt, an welchem Ort, selbst was gestalten kann. Das mache ich eigentlich immer relativ schnell, wenn ich irgendwo ankomme.
Das finde ich sehr, ja, hat so eine ganz schöne Energie oder auch diese, das schwingt für mich mit, das Vertrauen und auch irgendwie so ein tiefes Wissen, dass du selber, ja, also wirklich auch aus Scheiße Gold machen kannst sozusagen.
Ja, aber wirklich.
Weil du dazu bist, ja, weil du einfach erfahren hast, immer wieder in deinem eigenen Leben, du hast es geschafft, dich aus dunklen Zeiten, Räumen selber auch, also da durchzugehen und wieder Licht in dein Leben zu bringen, ja, und wie du sagst, Lebendigkeit und Freude und das zusammen mit anderen Menschen. Und ich finde, das ist so unglaublich wertvoll und eben auch sehr, sehr wertvoll vielleicht für alle, auch die zuhören, ja, dass das sozusagen als Message in die Welt auch, dass das auch das Thema Selbstwirksamkeit, ja, also so kommt das jetzt für mich rüber, bis hin zu unserem Podcast, dass du jetzt hier bist.
Und darüber. Ja, und es ist, also für mich war das Überraschende, ich habe mir immer vorgestellt, wenn Menschen aus der Depression kommen, haben sie viel Energie verloren. Also man geht ja sogar davon aus, dass neuronale Verbindungen gekappt werden. Also dass eine Depression einen eigentlich mental und vielleicht auch physisch verkümmern lässt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, gut, liegt jetzt vielleicht auch an dieser Situation bipolare Störung, also dass ich beide Pole kenne. Die Erfahrung, durch das Schlimmste durchgegangen zu sein und überlebt zu haben und gut überlebt zu haben, hat so etwas Erleichterndes und Ermächtigendes. Und das bekomme ich auch mit. Also eine gute Freundin von mir, die hat gesagt, Mensch, letztes Jahr ist alles eingetreten, vor dem ich Angst hatte. Und ich bin da durchgegangen und jetzt habe ich plötzlich keine Angst mehr. Und so war es auch bei mir. Also ich bin wirklich durch die Hölle gegangen mit der Depression und habe danach gemerkt, ich bin jetzt nicht irgendwie versehrt oder kann nicht mehr denken oder habe irgendwie Federn gelassen, sondern im Gegenteil. Also ich hatte das Gefühl, Ich bin da doch klarer geworden und sicherer, auch mit mir selbst. Es war nicht mehr dieses diffuse, ich habe Angst vor was, ich bin traurig wegen was, ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Es hat es irgendwie alles klarer gemacht, diese Extreme zu erleben.
Mhm. Ja, wunderschön.
Das kann ich gut, gut fühlen. So. Und hört sich an, als ob du drei Geschenke auf einmal hast. Also ich habe erst gedacht, wo du erzählt hast, bipolare Störung und Hochbegabung, dachte ich, um Gottes Willen, die arme Frau. Das war so, ne, so mein erster Gedanke. Und jetzt, so, wo du so erzählt hast, habe ich gedacht, das sind irgendwie lauter Geschenke für dein Leben gewesen, die dich so intensiv und so bunt werden lassen haben. Mit, ne, also, oder aus denen du das so gemacht hast, wie auch immer, ne, ob nun das Huhn oder das Ei zuerst da war, aber auf jeden Fall ist dein Leben dadurch sehr intensiv und sehr bunt und sehr tief wahrscheinlich auch, ne?
Ja. Ja, also es ist jetzt kein Rezept, kein Erfolgsrezept, nee,
so meine ich nicht. Da,
sondern in meinem Fall, ja, war es tatsächlich so. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, also dass ich ein sehr sozialer und geselliger Mensch bin, dass ich mich sehr gut mit anderen verbinden kann. Also es gibt ja auch Menschen, die dann in diesen Feldern eher gefangen sind, die dann sich isoliert fühlen, sich anders fühlen. Und das hatte ich eigentlich nie. Mir ist es eigentlich immer gelungen, mich mit anderen Menschen zu verbinden. Und ich habe auch das große Glück, dass eben diese Extreme sich nicht ständig abwechseln, sondern dass es wirklich sehr, sehr starke Trigger braucht, damit ich in diese Zustände komme. Also es ist jetzt nicht das Alltagsleben, egal wie anstrengend das ist, das mich in diese Zustände katapultiert. Und das ist, glaube ich, auch ein Glück, dass es wirklich, also einschneidende biografische Ereignisse sein müssen, die mich überhaupt in das Risiko bringen.
Und Bettina, du kennst ja vielleicht noch, oder weiß ich nicht, hast Kontakt eben zu anderen, denen es vielleicht ähnlich geht. Also wirklich an dieser Schnittstelle auch zu sein, zwischen Hochbegabung und bipolare Störung. Und kannst du vielleicht auch jetzt, um jetzt dieses, dass du dich gut reinfühlen kannst, ja, mit anderen, also auch in andere, kannst du vielleicht sagen oder da auch was mitgeben für diejenigen, die eben davon doch auch, sage ich mal, betroffen sind, aber denen es nicht ganz so leicht fällt, da auch Kontakt zu suchen und loszugehen, also auch was zu realisieren, konkret im Leben zu gestalten. Hast du da was spontan?
Ja. Tatsächlich, also ich muss erzählen, wie ich zu dem Austausch mit den Menschen kam, die an dieser Schnittstelle sind, weil es ist ja nicht offensichtlich. Also Berlin ist zwar eine große Stadt, aber wie findest du Menschen an dieser spezifischen Schnittstelle? Und ich bin da ganz offen reingegangen und habe eben bei Bipolaris, dem Selbsthilfeverein, habe die angeschrieben, habe gesagt, mach dir was zum Thema Hochbegabung. Ich bin an der Schnittstelle, ich suche nach anderen. Und ich habe mich angemeldet bei Mensa, diesem Verein, wo man reinkommt, wenn man irgendwie einen IQ-Test über 130 hat. Wollte ich erst gar nicht rein, dachte mir aber, da müssen ja auch welche sitzen, die bipolar sind. Also rein statistisch muss ich die doch irgendwo finden. Und habe dann tatsächlich über Mensa und über Bipolaris je eine Frau gefunden, die gesagt haben, ja, bin ich auch an der Schnittstelle und ich bin interessiert an Austausch. Genau, und wir sind jetzt so eine Dreiergang, also wir müssen uns erst noch treffen, weil eine ist in Lissabon, die andere hier in Berlin. Also ich habe die Leute nur gefunden, weil ich mich geoutet habe. Und weil ich mich mehrmals geoutet habe. Und dieses Outen ist eine schwierige Sache. Also ich habe mich Anfang 20 als queer geoutet. In München, in einem konservativen Umfeld. Und das war nicht einfach. Und ich dachte mir jetzt, oh Gott, jetzt nochmal outen. Als hochbegabt, als bipolar mache ich das. Und ich habe dann gemerkt, ja, ich will das machen aus politischen Gründen, weil ich es wichtig finde, dass diese Felder nicht stigmatisiert werden, dass Leute sagen, ich bin das und ich bin nicht das Monster, das ihr euch vorstellt. Und ich habe auch einfach gemerkt, es hat eine Resonanz. Also wenn ich das sage, dann sagt die andere Person, Mensch, und ich habe mit Depressionen zu tun oder Mensch, ich war auch schon in der Klinik oder ich bin hochsensibel. Also plötzlich öffnen sich da Räume, die sich nicht öffnen würden, wenn ich mich nicht outen würde. Und deswegen ist so die Sache mit dem Outen. Also es kann auch schief gehen, natürlich. Du kannst auch irgendwie blöde Kommentare bekommen. Du solltest das jetzt nicht ständig und unbedacht machen. Aber wenn Menschen sich austauschen wollen, dann gehört der Schritt, nach Selbsthilfegruppen zu suchen oder nach einem Austausch oder nach einem geschützten Raum mit dazu. Und ich glaube, das ist für manche erstmal ein großer Schritt. Und ich bin da auch über die Jahre reingewachsen. Wenn ich nicht die Klinikerfahrung gemacht hätte, hätte ich mich vielleicht nicht getraut, zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen.
Also auch wieder so das Ermutigen, so zu einem bewussten drüber sprechen, ne? Also so.
Ja. Und ein unspektakuläres drüber sprechen und ein mit den Klischees aufräumen.
Ja. Das ist ja auch die Idee von unserem Podcast. Und total schön, dass du das nochmal so sagst. Ja, danke.
Ja, deswegen fand ich den Ort auch einfach richtig, um darüber zu sprechen. Mache ich jetzt ja auch nicht täglich. Also es ist ja auch was Besonderes für mich, hier drüber sprechen zu können.
Ja. Also ich bin ganz berührt. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich bin ganz berührt. Es hat ganz viel auch in mir nochmal wachgerufen, nach anders zu schauen auf die Dinge, auf die Menschen, und finde es total achtsam und zugleich auch so schön klar und, wie du sagst, auch unspektakulär, wie du darüber jetzt sprichst, Bettina. Und eben auch da wieder für ganz viele, bin ich mir sicher, diese Schnittstelle auch, die das vielleicht auch in sich tragen und vielleicht hier das auch mal das hören, weiß ich nicht. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen, wie du sagst, dass es einfach das braucht, sich zu outen. Ja, zumindest eben das bedacht und bewusst. Und dass der erste Schritt ja, wie du auch schon gesagt hast, sich so gut anfühlt, einfach nur schon darüber zu sprechen. Ja, also in einem sicheren Umfeld. Und dass das ja schon ganz, ganz viel Veränderung in allem hervorrufen kann. Ja.
Ja, das war eben so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe durch mein erstes Outing als queer, oder ich habe es damals lesbisch genannt, ich weiß gar nicht, ob es damals der Begriff queer schon kursierte, wo ich gemerkt habe, also ich hatte da viel Angst, zum Beispiel meiner katholischen Tante gegenüber oder so. Und ich habe so viele überraschend positive Reaktionen bekommen oder auch unspektakuläre Reaktionen. Manche fanden es auch total banal. Und ich glaube, diese Erfahrung hat mir jetzt auch geholfen mit diesen anderen Outings, dass ich bin schon so geübt. Also ich gehe zum Finanzamt oder zu irgendeiner Behörde und sage, ja, ich lebe in eingetragener Lebenspartnerschaft was weiß ich, rufe irgendwo an und sage, ja, meine Partnerin kommt auch mit und so. Also ich bin so an dieses ständige Outing gewöhnt, dass das für mich, glaube ich, ein einfacherer Schritt war. Jetzt dieses, nennen wir es mal, zweite und dritte Outing.
Ja, und was ich noch was mir jetzt auch noch mal so durch Kopf und Herz geschossen ist, ist, dass wenn man sich einfach unterhält über, ich sag mal, seine ganz persönlichen Baustellen, in Anführungsstrichen, dass man sich dann ohne Stempel begegnen kann, ne? Also so diese ganzen Diagnosen. Ja, mein Gott, was sagen die denn aus über mich als Mensch? Ne? Mhm. Also es lohnt sich ja auch wirklich immer, in Kontakt mit dem Menschen zu gehen, wo dann diese Diagnosen ja überhaupt nicht mehr wichtig sind, die dann wirklich in den Hintergrund rücken. Ne? Man hat ja so viele Klischees da im Kopf und die können ja dadurch wirklich auch gesprengt werden, denke ich.
Definitiv. Also das habe ich auch in der Klinik erlebt. Ich meine, da wimmelt es ja von Diagnosen, sonst wären die Menschen ja nicht da. Entweder haben sie schon eine oder sie bekommen eine. Und letztlich lebst du da einen Alltag? Und es ist wirklich relativ egal, welche Diagnose die Person hat, die mit dir frühstückt.
Ja, das ist ein schönes Bild.
Dass und was wissen wir schon, was die Menschen, mit denen wir frühstücken, für Diagnosen haben?
Ganz genau. Ich sage nur Bergwaldprojekt. Da kommen irgendwie 20 Menschen oder 30 Menschen zusammen. Wer weiß,
ja,
wer da so am Frühstückstisch sitzt.
Das ist ein total cooles Bild, ne? Dass man eher fragt, und schmeckt es dir anstatt eher? Und wie geht es deiner Diagnose? Das ist eigentlich lustig, genau. Warum? Also das auch so ein bisschen mit Humor auf den Kopf zu stellen und genau. Auch, aber auch für Klarheit zu sorgen. Ja, das ist halt am Ende auch nur eine Diagnose. Das wahre Leben findet auch am Frühstückstisch statt, indem wir einfach genießen, was wir essen, so ungefähr. Ja, also ja, finde ich.
Und genau, und es ist vielleicht wie eine Art Filter, aber ein Filter, der manchmal ganz transparent ist oder völlig in den Hintergrund tritt. Und der manchmal aktiviert wird, also genauso wie mein Queersein, wird in manchen Kontexten aktiviert und in anderen Kontexten ist es völlig irrelevant.
Ja.
Genau.
Ihr Lieben, die Zeit geht schon langsam Richtung Ende unseres Gespräches und ich finde es wirklich hier ja, viele, viele tolle, spannende Aha-Momente für mich am laufenden Band in diesem Gespräch. Vielen lieben Dank, Bettina, dafür.
Gerne.
Auch Katja. Vielen Dank.
Ja, danke an euch für eure Fragen und Kommentare.
Gerne.
Sehr gern.
Genau, deshalb die Frage an euch. Habt ihr noch einen Wunsch, ein Wort, irgendwas, etwas auf der Zunge liegen, was noch gesagt werden möchte?
Ich sage einfach danke, Bettina. Das war ein wunderschönes Gespräch. Ja, auch so humorvoll trotzdem. Trotz der schweren Stempel und Diagnosen. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier bist.
Ja, danke ebenfalls. Also für mich war es auch ein besonderer Moment, weil ich ja, wie gesagt, da erst am Anfang stehe, das selbst auch so ein bisschen zu erforschen und herauszufinden, was sind die Zusammenhänge. Und da ist es immer sehr schön, darüber mit anderen zu sprechen und auch Fragen zu bekommen. Also das ist auch für mich sehr schön. Dankeschön.
Wunderbar. Und ich habe jetzt gerade noch den Impuls bekommen, Bettina, wie ist es denn für dich, falls wirklich jemand das hier hört und sagt, oh, ich habe auch Lust, mich auszutauschen, weil ich vielleicht weiß oder die Vermutung habe, ähnliche Diagnosen zu haben, wärst du denn da bereit, dass wir den Kontakt zu dir herstellen dürfen? Dann ja, darfst du das gern sagen oder auch nicht?
Ja, fände ich super. Also wenn die Person euch dann einfach kontaktiert, genau. Gerne, auf jeden Fall. Also ich sage schon jetzt, es werden nicht Hunderte sein. Das ist ja doch eine sehr spezifische Schnittstelle. Wenn sich die eine oder andere Person findet, sehr gerne.
Okay, ja, danke Bettina. Dann ist das hiermit also auch eine Einladung an alle, die das betrifft oder die sich da gerufen fühlen. Gerne. Und ja, ich habe das sehr genossen, wie gesagt, deine beschwingte Art, deine humorvolle Art und die Dinge eben auch wirklich da klar und präzise zu benennen und zugleich doch mit einer Leichtigkeit, mit einer Freude. Und das überträgt sich, ist meine Wahrnehmung, auch auf mich und auf vielleicht andere Zuhörende. Also in diesem Sinne vielen lieben Dank, herzlichen Dank nochmal und ja, alles Liebe weiterhin für uns alle.
Ja. Dankeschön.
Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenberauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen, Katja und Anna.